Hallo Bochum.
Hallo Thomas.
Hallo Hennes.
Und hallo alle an unsere, direkt am Anfang verkackt, super, an alle unsere Hörerinnen und Hörer hier bei Blühende Landschaften, unser kleiner Ost-West-Dialog, der heute, wie viele Sachen im Moment, unter einem anderen Vorzeichen steht, denn wir haben überlegt, wir haben zwischendurch telefoniert, Thomas und ich, und wir haben uns entschieden, nein, wir kommen nicht drum rum, wir müssen ein bisschen was sagen zu der momentanen Situation, in der wir uns befinden. Wir sind beide keine Politologen, wir sind beide keine Fachmänner, ja. Aber wir sind Menschen, denkende, fühlende Menschen, in denen etwas vorgeht und Künstler auch natürlich. Und deswegen reden wir heute mal über den Krieg in der Ukraine.
Ja.
Lieber Thomas, du als Ostdeutscher, darf ich ja sagen.
Ja, nein, ne? Absolut, absolut.
Bist du ja. Ist ja einmal Ossi, klar. Immer Ossi.
Ja, vor allem rein geografisch sowieso. Ne? Also das ist aus dem
das
Osten
stimmt.
Deutschlands.
Du bist immer noch im Osten. Obwohl du in West-Berlin lebst, bist du im Osten Deutschlands. Hast du denn als Kind der DDR, als es die DDR noch gab, hattest du da die Ukraine auf dem Schirm gehabt?
Ja, natürlich. Es gab ja ukrainische Nationalitäten-Restaurants, wo es dann eben Speisen aus der Ukraine gab. Also mit der Ukraine hatten wir natürlich immer was am Hut und in Kiew. Also es gibt viele Restaurants, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch in den sogenannten neuen Bundesländern, obwohl ich meine, nach 30 Jahren heißt es immer noch neue Bundesländer, also im Osten, wahrscheinlich, weil man Angst hat zu sagen Osten, weil Osten klingt immer so nach Trabant. Aber ich glaube,
ob ich sage immer die ehemaligen Bundesländer.
Ja, ja. Ob es einfach im Osten Deutschlands immer noch Restaurants gibt mit dem schönen Namen Kiew. Aber Kiew, wie wir ja wissen, ist ja die Hauptstadt der Ukraine. Und nein, ich kam natürlich auch auf dieses Thema unter anderem, um den Bogen zu schlagen, weil vor wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist mittlerweile 10 Jahre her, dass diese punkige Aktivistenband Pussy Riot für Aufsehen gesorgt haben. Also es ist 10 Jahre her, dass sie nach einem kurzen Auftritt in einer russischen Kirche, der nur 41 Sekunden lang dauerte, sofort festgenommen wurden. Und sie griffen damit in erster Linie die russisch-orthodoxe Kirche an, also eine punkige Frauenband, die russisch-orthodoxe Kirche und ihren Patriarchen angriff. Und dem Patriarchen unterstellte, er würde mit Putin zusammenarbeiten. Und damit haben sie sozusagen alles eigentlich angegriffen, was nicht nur heilig, sondern eben auch sonst so angreifbar in Russland ist. Sie haben die russisch-orthodoxe Kirche angegriffen, den Patriarchen, also sie waren blasphemisch. Sie haben sozusagen, wie es dann später hieß, dem Rauditum haben sie sich unterworfen. Also sie haben ungebührliche Dinge in einer Kirche gemacht. Sie haben Putin angegriffen, sie haben Unterstellungen in die Welt rausgebracht und haben natürlich einen unglaublichen Wirbel hervorgerufen, weltweit. Und die Band wurde dann sofort eingeknastet und drei von diesen 5 Mitgliedern dieser Band kamen dann auch ins Gefängnis. Eine davon hat eine Bewährungsstrafe gekriegt. Und aber zwei saßen tatsächlich in einem Gulag irgendwo in Sibirien. Und das war eigentlich, ich will nicht sagen der Anfang vom Ende, aber ich glaube, das war für die Welt vor 10 Jahren das erste große spürbare Signal, dass Putin alle seine Gegner sofort vernichtet und auch einsperrt. Und wir wissen natürlich seit Alexei Nawalny und vielen, vielen anderen Regimekritikern, dass es Regimekritiker und Gegner von Putin sofort mit ihm zu tun bekommen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist einfach die, dass dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ja seit 1900, ja eigentlich schon seit Jahrhunderten schwelt. Also es gibt da eine sehr, sehr gute, YouTube-Serie, Wissen to Go heißt sie. Da wird dieser ganze Ukraine-Konflikt, der schon seit Jahrhunderten schwelt, wird dann nochmal sehr gut erklärt. Aber spätestens seit 1991 durch den also Zusammenbruch des Sowjetreiches hat dann die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt und seit diesem Zeitpunkt versucht das Russische Reich, Russland wieder zu die Ukraine zu integrieren und allerspätestens seit Putin an der Macht ist. Und ja, das, was jetzt gerade passiert, ist eben das Ergebnis aus einem sehr, sehr langen, schwelenden Konflikt. Und dass das aber so kommt und dass er wirklich zum Äußersten greift, damit hat keiner gerechnet.
Das ist jetzt die Frage, die ja im Raum steht. Hat da wirklich keiner mit gerechnet, wenn du sagst, vor 10 Jahren Pussy Riot und immer diese ganzen Sachen und die Vergiftung von Menschen und das alles, wir alle wissen, auch Homosexualität in Russland wird geahndet, bestraft und so weiter. Das waren die Zeichen schon länger da. Hätte man das absehen können? Hätte man, das ist jetzt alles sehr konjunktivistisch, hätte man irgendwas machen können, hätte man mehr Druck ausüben können, sollte man jetzt mehr Druck ausüben. Wie siehst du das? Also so als, ich meine wirklich jetzt auch als Bürger, ehemalige Bürger der DDR.
Also es sind zwei Fragen in einer sozusagen. Also das eine, die Zeichen waren sie nicht erkennbar und hätte man etwas tun können. Die Zeichen waren klar und es waren ja sehr oft Drohgebärden. Aber diese Drohgebärden wurden natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, vom Nachbarn Belarus, also Weißrussland, also dem Alexander Lukaschenko, natürlich auch ganz klar mit unterstützt. Und das sind natürlich ganz, ganz klare Signale, die gesendet wurden. Dass es aber zum Äußersten kommt, also wirklich, dass er, wie im Mittelalter sozusagen ein Land überfällt. Mhm. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, mir war das gar nicht so bewusst. Die Ukraine ist nach Russland das zweitgrößte Land in Europa. Da leben 44 Millionen Menschen. Das ist unfassbar groß. Das ist größer als Deutschland, größer als Frankreich, als Spanien, als sonst was, ja. Und das ist die eine Geschichte. Also die Drohgebärden und die Aggressivität nahm einfach immer mehr und mehr zu. Natürlich auch, je mehr die Ukraine nach Unabhängigkeit strebte und einfach auch gesagt hat, wir wollen auch Mitglied der NATO werden und wir wollen einfach unser eigenes Ding machen. Je mehr sie sich emanzipierten, umso stärker wurde der Druck. Das ist die Antwort auf die eine Frage. Und die andere Antwort ist, hätte man etwas tun können? Und das ist ja genau das, worüber viele Politiker jetzt reden. Und ob die nun links oder rechts sind, ist es scheißegal. Viele davon sagen, man hätte das machen können, man hätte irgendwie sonst wie und Sanktionen und viel früher. Ich glaube das schlichtweg nicht. Ich glaube ganz einfach, dass der Putin das so oder so gemacht hätte, weil ihn das alles nicht interessiert. Das sind viele, viele Gründe. Das hat was mit einem Nationalstolz zu tun. Das hat auch was mit einem übersteigerten Ego zu tun. Das hat auch was mit einem übersteigerten Nationalbewusstsein, dass die Ukraine einfach zu Russland gehört. Es ist natürlich unfassbar viel Narzissmus und Größenwahn dabei. Und ich glaube nicht, dass man so jemanden einfach so stoppen kann durch Sanktionen oder so. Natürlich das, was jetzt gerade passiert, das ist sehr, sehr gut, dass die Welt so zusammensteht und dass auch die Weltmächte zusammenstehen. Okay, die Chinesen halten sich raus, mehr oder weniger, beziehungsweise sind schon eher auf der Seite der Russen. Aber hätte man etwas vorher tun können? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es gibt dazu andere Meinungen, die sagen, doch, man hätte etwas tun können. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was für ein riesiges Reich Russland ist. Und es kommen ja viele Dinge zusammen. Es kommt eben auch dazu, dieser sehr, sehr starke Patriotismus, den die Russen haben, der sich wirklich das betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen. Und natürlich, und da komme ich wieder zu Pussy Riot, die Macht der russisch-orthodoxen Kirche, generell auch die Macht von Religionen in Russland, die einfach sehr, sehr stark ist. Also dieser Verband zwischen Staat und Religion ist da sehr, sehr stark. Und da bekommt Putin natürlich auch einen sehr großen Rückhalt. Und es ist eine unglaublich vertrackte Situation. Ich muss aber trotz allem abschließend sagen, ich glaube tatsächlich, und da bin ich vielleicht ein bisschen naiv, es geht ihm wirklich, Putin geht es tatsächlich nur um die Ukraine. Es geht ihm wirklich nicht darum, sich mit der ganzen Welt anzulegen. Und als er vor 10 Tagen gesagt hat, wenn sich irgendjemand hier in diesen Krieg einmischt, dann wird es also Konsequenzen geben, wie es die noch niemals gab. Das ist so ein bisschen wie auf dem Schulhof, weißt du? Ja. Oder das ist so ein Mackergehabe. Das heißt nicht, dass er das nicht macht, aber ich glaube, bevor er sich wirklich mit Amerika oder mit der NATO anlegt, das überlegt er sich tatsächlich.
Er ist trotzdem klug genug, das nicht zu tun. Trotz seinem ausgeprägten Narzissmus.
Genau. Seines
Cäsarenwahns.
Genau.
Sozusagen.
Ich glaube tatsächlich, dass er zu den Politikern gehört, der sich jahrelang auf diesen Moment, auf diesen Überfall vorbereitet hat. Ich glaube, er hat ein paar Vertraute, ein paar Militärstrategen und mit denen hat er alle Szenarien durchgespielt, weil er ja kein Idiot ist. Und das Interessante ist auch, wenn dann Generäle der Bundeswehr befragt werden oder NATO-Generäle befragt werden, die in Interviews, die können das, diese ganze Strategie sehr gut aufblättern und aufhädeln, weil das ganz einfache, das sind wie Pläne, die sich machen. Wir machen erst das, wir greifen erst das an, wenn das nicht passiert, dann machen wir das. Und ich glaube, dass Putin wirklich alle Szenarien durchgespielt hat, also auch das Szenario, die NATO greift ein, die Amerikaner greifen ein, es kommt zu dem und zu dem, zu dem, weil es geht ihm nicht darum, Amerika oder Deutschland oder Europa oder so anzugreifen und zu vernichten, sondern es geht ihm tatsächlich um sein Ego, es geht ihm um die Ukraine. Mhm. Das macht es nicht besser und der Wahnsinn, der Größenwahnsinn bleibt natürlich bestehen, also das ist der Fakt.
Meinst du, er sitzt da mit an diesem, was ist das, Tisch, kann man das ja nicht nennen, an diesem, also als ich das gesehen habe.
Aber wir müssen mal ein Wort dafür finden, das ist wirklich kein Tisch mehr, das ist eine.
Das ist kein Tisch mehr, nein.
Das ist meinst du, er sitzt ein da Tasch mit seinen Strategen oder so.
Ja, mit seinen Strategen und mit seinen Generälen und die spielen dann wirklich Risiko? Und schieben dann quasi die Armeen hin und her. Meinst du, das ist so, wie wir das kennen aus irgendwelchen, Austin Powers Filmen oder aus diesen James Bond Geschichten? Weißt du, zum Beispiel Risiko ist ein Spiel, was ich nie gespielt habe, weil es mich nie interessiert hat. Ich weiß, dass Leute gesagt haben, ja, das dauert mehrere Stunden, das zu spielen und es gibt da mittlerweile auch alle möglichen Variationen. Es gibt Herr der Ringe Risiko, es gibt Game of Thrones Risiko, es gibt sogar ein Asterix Risiko. Selbst das habe ich nicht gespielt, aber ist das so, die Welt spielt Krieg und jetzt haben wir Krieg sozusagen. Wir haben Krieg quasi vor der Tür. Es ist das, die Ukraine ist das Nachbarland zu Polen. Ich war nie in der Ukraine. Ja. Ich habe nie mit der Ukraine was zu tun gehabt, obwohl meine Heimatstadt Bochum eine Partnerstadt hat namens Donetsk. Ja, es gibt ja auch den Donetsk-Ring und am Anfang war es ja so, am 22.02.2022, wahrscheinlich hat er kurz vorher in den Kalender geguckt und hat gedacht, ja, ist ein gutes Datum, das kann man sich merken, auch später für so Kinder, die Geschichte lernen, dann ist das nicht so schwierig. Da wurden ja zuerst Donetsk und jetzt helfen wir mal das andere Gebiet.
Luhansk.
Quasi, da wurde... Genau, da wurde die Unabhängigkeit anerkannt. Ja. Da hätte man ja sagen können, okay, das ist jetzt schon mal der erste Schritt, aber der Rest der Ukraine ist außen vor. Das war ja zwei Tage später dann hinfällig. Das heißt, der Typ hat wirklich gelogen vor den Augen der Welt. Das ging ihm die ganze Zeit um Kiew, es ging um die Bodenschätze, wenn du sagst Nationalismus, um die Ukraine wieder nach Russland zu holen. Ein Bekannter von mir sagte, es geht da auch sehr viel um Weizenflächen, also es ist wirklich ein großes Land mit sehr großen Bodenschätzen und es geht da um Macht. Warst du denn jemals in der Ukraine?
Nein, ich war
auch nicht.
Ich war da nie. Aber klar, ich kenne das und ich weiß auch nicht, warum die Ukraine immer so eine besondere Stellung auch für die DDR hatte. Also wie gesagt, diese ganzen Restaurants mit Namen Kiew und ukrainische Restaurants und so. Ich weiß nicht, warum das immer so war. Aber ich glaube tatsächlich, man kennt ja die Filme aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn dann die Militärstrategen an einem Tisch stehen und dann haben sie da die Karte so und dann haben sie so kleine Spielzeugpanzer und so. Also wir denken immer, wir leben so ganz digital und ich glaube wirklich, dass hat sich da nicht viel verändert. Das war schon beim 30-jährigen Krieg so und wird heute noch genauso sein. Die Karten sehen vielleicht ein bisschen schicker und moderner aus, aber im Großen und Ganzen sagt dann Putin, guck mal, dann haben wir ja einen Militärkonvoi, das fährt dann schon mal in die und die Richtung, dann haben wir von der Seite, dann haben wir noch die Separatisten und so. Also es ist dann einfach, das ist so eine Strategie und das sind einfach Leute, die das gelernt haben, die gibt es auch in Amerika und die gibt es auch bei der NATO und du kannst einfach, also zumindest sagen wir mal so, jemand, so kopflose Herrscher wie Donald Trump oder von mir aus auch einer, der so einfach aus einer Laune heraus, wie Erdogan zum Beispiel, der dann einfach mal so einen Putsch inszeniert. Ich glaube nicht, dass das Putins Niveau ist. Putin hat ganz andere Sachen vor und Putin ist sich schon bewusst und ich glaube, er war sich von Anfang an klar, wenn ich das Ding hier mache, dann ist Alarm in der Unterhose, dann geht's richtig ab. Das weiß ich. Ich werde, wie sagt man immer so schön, ich werde mir damit keine Freunde machen. Dessen ist er sich hundertprozentig bewusst.
Ja.
Und ich glaube, er wundert sich doch ein bisschen, dass die Welt geschlossen gegen ihn ist. Ich glaube, er hatte gehofft, dass es doch ein paar Spalter gibt und dass es doch ein paar Länder gibt. Er hatte vielleicht auch gehofft, dass Donald Trump vielleicht Präsident bleibt, ja, aber das ist ja nun zum Glück nicht mehr. Donald Trump hat, wie du ja weißt, gesagt, er findet das ganz großartig und er findet das genial, was der Putin gerade macht und es ist genau sein Ding und genauso hätte er das
auch
gemacht.
Naja, und er hat sich aber auch gleichzeitig widersprochen, indem er gesagt hat, unter ihm wäre das nicht passiert.
Ja, aber also das ist ja Trump, das ist eben das Verrückte an Donald Trump, dass der einfach auch, der ist verrückt, ne? Und ich glaube eben nicht, das ist der Unterschied zwischen Donald Trump und Putin. Putin ist eben nicht verrückt. Putin ist größenwahnsinnig und ein Egomane. Und wie du ja auch weißt, für ihn, das hat er immer wieder gesagt, für ihn ist das Schlimmste überhaupt, dass dieser Zerfall des Sowjetreiches, der Sowjetunion, das ist für ihn das Schlimmste überhaupt. Es gibt ja auch nach wie vor die gute alte russische Nationalhymne, die hat er auch wieder eingeführt. Und ich glaube, er möchte eigentlich gar nicht Vorsitzender der KPDSU werden, sondern ich glaube, er möchte wieder Zar werden. Ich glaube, das ist ja, weil man darf eins nicht vergessen, Russland ist ja kein kommunistischer Staat. Das ist ja ein kapitalistischer Staat, ne? Also das ist ja das Verrückte, in dem ein Diktator herrscht. Und das ist vielleicht das, was wir immer unterschätzt haben, dass er als Diktator nicht wirklich sich zu erkennen gegeben hat. Also er war nie so aggressiv. Für mich war, wie gesagt, die Pussy Riot Geschichte das erste Ding, wo ich gesagt habe oder wo ich mir gedacht habe, okay, also mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Aber ich fand einfach, es gibt ja auch diese berühmte Rede 2001, die er auf Deutsch gehalten hat im Bundestag, wo man einfach sagt, nee, das ist ein sympathischer Typ und der versucht einfach nur das Beste für die Welt und so. Nein, er ist einfach ein Diktator, der machtbesessen ist und der einfach einen irren, wahnwitzigen Krieg gerade durchzieht und es werden Friedensverhandlungen versucht und er widersetzt sich dem und er zieht trotzdem sein Ding durch, weil er trotzig wie ein kleiner Junge auf den Boden trampelt und sagt, ich habe aber recht und das gehört jetzt mir.
Ich glaube, dass dieses Gefühl, was man halt bei so großen Politikern immer hatte, so das war bei Obama so und das war auch bei Gerhard Schröder so und das war vor allen Dingen auch bei Merkel so. Man hat immer das Gefühl gehabt, nee, mit denen kann man reden.
Ja.
Mit denen ich kann hinter Angela Merkel beim Bäcker stehen und sagen, sag mal Angela, was machst du denn da gerade für eine Scheiße? Und dann sagt die, ja, ich weiß auch nicht, was ich das soll. Man hat das Gefühl, die sind so ein bisschen so wie wir, die ticken so wie wir. Wir verstehen die. Ja. Das sind ja man kann das ja immer an den ganzen Fragen ablesen, die gerade gestellt werden. So, was will Putin überhaupt?
Ja.
Hätte man das sehen können und so weiter. Also das ist ja, die Sache ist ja komplexer, als man das jetzt mal ebenso auch in so einem Podcast von so zwei Hanseln wie uns mal eben besprechen kann. Ich kann immer wieder nur sagen, die sozialen Netzwerke sind für irgendwas gut. Sie sind nicht gut, um Informationen auf diesem Niveau weiterzuleiten. Wenn ihr das jetzt hört und ihr wollt euch wirklich informieren über das, was passiert, dann kann ich euch nur wirklich sagen, hört Deutschlandfunk, hört WDR 5, das sage ich nicht nur, weil ich da arbeite, sondern weil ich einfach weiß, dass es da Journalisten gibt. Ihr werdet fundiert und fachmännisch informiert, auch wirklich minutenaktuell, was ja auch, auch gerade im Moment auch nicht unwichtig ist. Das war schon zu Corona-Zeiten so. Man sagt jetzt, ich rede jetzt schon so, das war zu Corona-Zeiten so, als wäre Corona jetzt weg auf einmal, weil Krieg ist in der Ukraine. Wir haben immer noch das Problem, aber es gibt halt einfach größere Probleme. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir wirklich die Zeit zurück, als man sich so über Maskenpflicht und so weiter aufgeregt hat. Ja, weißt du, so die ganzen Querschwurbler und Impfverweigerer und so weiter, die sollen doch jetzt mal bitte gucken, was passiert, wenn man in Russland auf die Straße geht und demonstriert. Da wirst du nämlich sofort eingebuchtet. Ja? Ja. Und bei uns kann man schön auf die Straße gehen und sagen, man darf hier seine Meinung nicht äußern, während du gleichzeitig deine Meinung äußerst. Und die Demonstrationen, die stattgefunden haben, letztes Wochenende und wahrscheinlich demnächst auch jedes Wochenende, sei es in Amsterdam, in Berlin oder wo auch immer, die zeigen halt, wo die eigentliche Mehrheit ist, was den Leuten nämlich wichtig ist, nämlich, dass es Frieden gibt, dass man, und es geht nicht nur um die Erhaltung des eigenen Lebensstandards, oh mein Gott, das Benzin wird teuer und wir sind über 2 Euro. It's such a small price to pay, im Gegensatz zu dem, was die Leute, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, bezahlen müssen, nämlich den Verlust ihrer Heimat. Und da gibt es natürlich jetzt auch schon wieder Leute, die sagen, ja, die kommen ja nur zu uns, weil sie ein besseres Leben wollen. Den möchte ich so mit meiner pazifistischen Art sowas von auf die Fresse hauen gerne, weil mich das so aufregt, weil es ist wirklich Not am Mann gerade. Und auch ganz schlimm fand ich, das haben auch einige schon moniert, die gesagt haben, ja, wir reden hier von einem zivilisierten Land, wir reden hier nicht von Afghanistan oder von irgendwie Afrika. Es ist egal, wo du bist. Wenn du aus deinem Land vertrieben wirst, dann ist es egal, ob du einen WLAN-Anschluss hast oder Netflix hast oder nicht. Du bist absolut gleichgestellt. Ja, das ist egal, ob du aus welcher Kultur du kommst.
Ja.
Das ist wirklich egal, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Muss den Menschen geholfen werden. Und das passiert ja gerade im Moment durch viele Sammelaktionen, durch viele auch Benefizveranstaltungen, die auch passieren. Und die Leute nehmen Stellung und posten gelb, blau. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das irgendwann mal so ein bisschen redundant wird.
Ja,
dass wir alle jetzt schön hier bei Facebook und bei Insta, wir stehen mit der Ukraine und das ist alles auch gut gemeint und so weiter. Aber es muss jetzt wirklich auch von der Politik was passieren. Und es passiert ja auch was, die Sanktionen. Es könnte immer noch ein bisschen mehr passieren. Aber ich möchte halt jetzt auch nicht in den Fußstapfen oder in den Schuhen von Olaf Scholz sein oder von anderen irgendwelchen Männern und Frauen, die gerade an der Macht sind und Ursula von der Leyen, die wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon sich sehr aus dem Fenster lehnen in dem, was sie sagen.
Ja, ja, absolut, absolut. Und was man, glaube ich, immer wieder verwechselt ist oder beziehungsweise was ich noch sagen wollte, die Komplexität der Probleme oder die Komplexität der Welt, in der wir leben, was du sehr gut beschrieben hast. Und ich meine, die Ukraine ist im Herzen Europas, das ist Osteuropa, das ist gar nicht so weit weg von uns. Das ist eine hochentwickelte Zivilisation. Ja? Also die kommen jetzt nicht irgendwie aus Afrika oder irgendwie von sonst wo. So.
Ja, aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist egal, ob das eine Zivilisation ist oder nicht. Das ist furchtbar
aber
egal.
Aber es ist nicht so weit weg, weißt du, das meine ich.
Ich weiß auch, was du sagen willst. Man fühlt sich dadurch natürlich näher dran, weil man selber in einem Land lebt, wo du jederzeit dir das Mineralwasser kaufen kannst, was du willst, ob mit oder ohne Sprudel, oder du gehst ins Gartencenter und wir leben immer noch in einem Wohlstandsland und das tut die Ukraine auch, aber da geht's ja jetzt. Ne, ich versuche ja auch die Befindlichkeit und die Empfindungen meiner Mitbürger da auch so ein bisschen nachzuvollziehen.
Ja.
Und das klar, dass es einem näher ist. Das ist schon klar, das ist richtig, aber lass uns noch mal bevor wir da jetzt anfangen, uns um Kopf und Kragen zu reden, weil wir kommen ja auch nicht dran an diese, wir können helfen, wir können spenden, wir können blau-gelbe Schildchen hochhalten. Ich bin natürlich, denke ich, wie viele andere unserer Kollegen auch, wahnsinnig stolz darauf, dass hier der Präsident von der Ukraine ursprünglich mal ein Komiker war. Ja. Und das ist natürlich auch großartig und das bestätigt mich in meinem Beruf. Lass uns mal über unseren Beruf reden im Moment. Ja. Denn ich habe jetzt zwei Auftritte gehabt zu dem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen. Einmal eine komische Nacht in Witten. Also so ein Witten, da kann man gut reiten, da gibt es aber auch Ratten. Und das ist die komische Nacht für die Leute, die es nicht kennen. Das ist, es gibt mehrere Locations, Kneipen, kleine Theater und auch Hotels und so, wo mehrere Künstler hintereinander auftreten. Das Publikum bleibt immer sitzen und wir werden durch die Gegend gefahren und hauen uns da einen Abend um die Ohren. Das macht sehr, sehr viel Spaß, ist aber auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Und ich habe natürlich gedacht, so, was passiert hier heute Abend? Sitzen da überhaupt Leute? Wollen die das überhaupt sehen? Ja. Es ist anders als nach dem 11. September. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, so, kann ich jetzt überhaupt noch weiter? Können wir überhaupt weitermachen wie bisher? Ja. Und natürlich macht man nie weiter wie bisher, weil die Welt verändert sich ja dauernd. Aber der Stellenwert von dem, was wir tun, und da bin ich wieder bei Zelensky als Komiker, der ist schon einfach wichtig, weil wir den Leuten für einen Moment, wir reden hier wirklich von einem Zeitfenster von 2 Stunden, am Tag, beziehungsweise nicht jeder geht ja irgendwie jeden Tag in eine Veranstaltung, ob es jetzt Theater ist oder Musik oder Comedy, wo wir den Leuten so ein bisschen die Schwere nehmen.
Ja.
Und das ist wichtig. Eskapismus ist wichtig. Im Prinzip ist Literatur ja auch Eskapismus. Wenn du dich hinsetzt und liest, selbst wenn du Krieg und Frieden liest, ja, oder wenn du dir ein Stück von Tschaikowski anhörst, ja, oder Dostojewski oder Tolstoi, alles Russen übrigens nebenbei, dann schaltest du ab. Und das ist wichtig, dass wir nicht vergessen, zwischendurch mal wieder uns wieder auf eine Betriebstemperatur runterzufahren. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht jetzt in Witten und auch gestern, als ich in Oberhausen aufgetreten bin, dass dann Leute nachher auf mich zugekommen sind und haben gesagt, so, das war so eine scheiß Woche, wir haben das jetzt wirklich mal gebraucht. Ja. Das heißt, das war jetzt nicht so, haha, bespaß er uns, sondern die Leute brauchen so etwas für ihre Seele auch. Du, und ich will mich jetzt nicht und uns nicht wichtiger machen, als wir sind. Aber das ist der Grund, warum es Kultur gibt und warum Kultur so systemrelevant ist. Und das ist natürlich auch, da sind wir wieder bei Pussy Riot.
Ja, absolut. Und ich gehe ja sogar noch ein Stückchen weiter, weil ich ja nun aus einer Diktatur komme. Und Humor und Diktatur oder Satire und Diktatur ist etwas, was sich nicht gut verträgt. Und wir wissen es ja aus jüngster Vergangenheit, also das Böhmermann-Schmähgedicht gegen Erdogan und so, was das für Wellen geschlagen hat. Und ich merke ganz einfach, und ich merke einfach auch, was da so abgeht mit der politischen Korrektheit, mit der Genderei und mit vielen, vielen anderen Geschichten. Das sind lauter Dinge, die unseren Humor bedrohen, weil sie einfach unseren Humor auch beschneiden wollen, weil sie auch irgendwie unseren Humor kontrollieren wollen. Und Humor ist immer Anarchie und Humor ist immer gegen das Tabu und Humor hat auch immer den Finger auf der Wunde, auch wenn man da nur Quatsch macht. Aber selbst wenn ich mir die Bully-Parade anschaue, was für totaler Nonsens ist, aber das ist eben genau dieser Aufstand gegen das Normale, der Aufstand gegen die Vernunft. Und deswegen ist Humor auch immer der Stachel im Macht jeder Diktatur. Das klingt wahnsinnig pathetisch, es ist es aber nicht, weil ich weiß, wie es ist, weil ich habe es ja selber erlebt, wie eben Humor reguliert wurde in der DDR und das wird auch definitiv in Weißrussland, weiß ich nicht, ob es da so eine große Comedy-Szene geben wird. Also Lukaschenko wird mit Sicherheit seine ganzen Komiker schon auf dem Kieker haben. Und ich merke ganz einfach, dass Humor eben auch ein unfassbares Ventil ist, weil Auch wenn es zum Beispiel das Kabarett, im Kabarett zum Beispiel, da ist es ja sozusagen das Erkennen von Zusammenhängen über das Lachen. Und es, ich glaube, es gibt nichts Schöneres und Besseres, als mit einem Lachen das Leben und die Welt und vielleicht auch sich selbst so ein bisschen besser zu verstehen. Diesen Wahnsinn, dass wir hier sind, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir hierher gekommen sind, wir wissen, dass wir auch wieder gehen, aber es ist doch eigentlich alles nicht wirklich greifbar und auch nicht wirklich fassbar. Und Humor und Satire und das Lachen kann es schaffen, dass wir ein bisschen entspannter und ein bisschen geschmeidiger mit uns und mit der Welt und auch mit den Menschen, die uns umgeben, umgehen. Und Lächeln und Lachen ist immer etwas Entspannendes. Es ist ja nicht nur körperlich etwas Gutes, was wir unserem Körper tun, sondern es ist einfach auch für die Seele gut. Und wenn Lachen verboten wird und wenn Lachen reguliert wird, dann ist das immer das ist immer der Anfang vom Ende. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass wir, nicht nur, dass wir lachen, sondern dass wir eben auch rausgehen und im Verband mit anderen Menschen in einem Raum sitzen, in einem Saal mit 20 Menschen, mit 200, mit 2000 Leuten und uns einfach mal richtig kaputt lachen oder einfach schwärmen und glücklich sind bei einer kulturellen Veranstaltung.
Uns daran erinnern, worum es im Leben geht und dass Menschen auch etwas Schönes kreieren können, nämlich zusammen lachen, Literatur, Film, Theater. Die Russen sind da ganz groß, weit vorne gewesen, auch schon immer schon gewesen. Ja. Wenn man jetzt sagt, so pass auf hier, Russland und so weiter. Früher hat man ja auch, ich weiß nicht, ob man in der DDR auch immer gesagt hat, der Russe kommt, das ist der Russe. Ich habe immer
das
gesagt,
hat man das ist definitiv in der DDR nicht das gesagt.
Ist, das nie und das hat man definitiv
und,
nicht gesagt.
Und wenn man das gesagt hat, dann hat man nicht gesagt, der Russe kommt, sondern der Russe kommt.
Der Russe kommt. Der Russe, so hieß er auch immer, der Tommy oder der Franzose.
Nee, aber man sagt nicht der Russe, sondern der Sowjetbürger oder die Menschen aus der Sowjetunion kommen.
Ne? Ja. Das kann man natürlich nicht mehr sagen. Bis jetzt kann man natürlich, jetzt kann man natürlich wieder sagen, der Russe, weil wir wissen alle, wer es ist. Es ist der eine, ja, Putin.
Ja, ja.
Er ist derjenige, der das ist. Ich bin auch gespannt, wer ihn irgendwann mal spielen wird in Dokumentationen oder in Filmen.
Ja.
Er wird so oder so in die Geschichte eingehen.
Ja.
Betonung jetzt mal auf eingehen.
Ja.
Aber ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob er wirklich so humorbefreit ist, weil ich denke immer, die ganzen Gags, die ganzen Sachen, die wir gemacht haben über ihn, die auch jetzt im Moment stattfinden, wo gesagt wird, ja, dass Russland vom ESC ausgeschlossen wird, das wird Putin sehr treffen. Ja, ja. Also so Sachen, weißt du, ja. Aber ich denke immer, war das jetzt umsonst? Hat man jetzt sich umsonst über ihn lustig gemacht, über sein Botox-Gesicht, ja, wo er gar nichts mehr reinpasst und so weiter. Ich kann es ehrlich nicht sagen, weil er ist wirklich so ein Enigma. Er ist wie so ein Eisbär. Man kann seine Mimik nicht deuten.
Man kann ihn nicht wirklich, er ist nicht greifbar, finde ich.
Ja.
Und man weiß nicht so richtig, also deswegen glaube ich, haben ganz viele Leute sich auch schwer getan, ihn als Egomanen und als Machtversessen darzustellen, weil er das immer ganz gut kaschiert hat. Und eben auch mit diesem Botox-Gesicht und sowas, ne? Oder es gibt ja dieses berühmte Foto, wo er mit freiem Oberkörper auf einem Pferd sitzt und sowas. Also diese ganzen merkwürdigen Sachen, die nicht wirklich greifbar sind, also die auf der einen Seite lächerlich sind, aber wo man sagt, warum macht er das? Und natürlich auch die Frage, hat der Mann Humor? Und wenn, worüber lacht der? Also das ist, aber letztendlich ist es mir auch scheißegal. Also der soll einfach jetzt aufhören mit diesem Irrsinn und soll einfach sagen, Jungs, ich entschuldige mich hier. Der soll aufstehen und sich entschuldigen und da wieder sauber machen und den Menschen...
Nicht passieren. Er wird sich nicht entschuldigen. Es ist genau dieser Typ, der sagt, nein, ich habe nichts gemacht. Ich war im Recht. Nein. Es ist genau dieses Trump-Ding. Es ist so dieser verzogene Bengel, der die UdSSR wieder zurück will. War er in Dresden? War er KGB-Chef? War das richtig?
Ja, genau.
Genau, ja. Also er hat ja das ja auch damals, das muss ihn sehr getroffen haben, der Fall der Mauer und das Ganze, das muss ihn ja arg bewegt haben. Und wir müssen einfach die Nerven behalten jetzt. Wir müssen den Leuten helfen, die jetzt Hilfe brauchen. Es gibt Sachen, wo man sich dann freut, wenn man die in den Nachrichten hört. Zum Beispiel, dass das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass das russische Eis, über das wir gesprochen haben, das Vanilleeis zwischen den beiden Waffeln, das ist jetzt das ukrainische Eis. Das wird jetzt so benannt, ja.
Sehr gut.
Das sind alles so Etikettengeschichten, ja, und dass wir die Fahnen schwenken und so weiter, alles gut, alles schön, aber Tacheles. Ansonsten Wünschen wir euch alles Liebe. Das war jetzt mal ein bisschen ein anderer Podcast, weil es uns jetzt einfach auch mal wichtig war, miteinander darüber zu reden. Was bleibt zu sagen? Wir wollen noch mal darauf hinweisen auf unseren Live-Podcast am
7. April. 7. April in Hamburg, genau, im Schmidtchen. Und da treffen wir auf unser Schwester-Podcast Drückst du mal Rekord mit der wunderbaren Martina Brandl.
Und dem wunderbaren Martin Rosengarten.
Und ich habe das neue Programm von Martina Brandl auch gesehen, Brandl neu. Ich kann euch das nur empfehlen.
Nein, in Berlin.
In Berlin, in der Uferfabrik. Es war wie zu erwarten fantastisch. Und also schaut euch das neue Programm von Martina an. Die ist wahnsinnig. Die hat während der Pandemie ein neues Programm geschrieben und rausgebracht. Aber es ist super geworden. Nein, also am 7. April treffen wir im Schmidtchen auf unseren Lieblingspodcast Drückst du mal Rekord, Martina Brandl, Martin Rosengarten.
Und im Schmidtchen in Hamburg, genau.
Im Schmidtchen in Hamburg. Ihr könnt jetzt schon
auf
online...
Auf Reeperbahn. Also, 7. April, Schmidtchen, Reeperbahn, blühende Landschaften trifft, drückst du mal Rekord. Jetzt Karten kaufen und vorbeikommen und Spaß haben. Jetzt gibt's einen kleinen Teaser für den nächstwöchigen Podcast. Das war jetzt ein sehr ernster Podcast. Das muss auch mal sein. Der nächste Podcast wird sehr lustig, glaube ich. Denn wir haben einen Gast, einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns
den wir beide sehr lieben und sehr bewundern und große Fans sind.
Ich wollte gerade sagen, auf den wir uns nicht nur freuen, sondern den wir wirklich, wirklich lieben. Wir reden im nächsten Podcast bei Blühende Landschaften mit niemand Geringerem als mit Santiago Ziesmer. Die deutsche Stimme von SpongeBob. Und ich weiß, Thomas, du freust dich. Er ist ja nicht nur SpongeBob, er ist ja noch viel mehr. Darüber reden wir auch. Du bist ein großer Fan auch von ihm. Ich natürlich auch. Und wir kennen uns seit ein paar Jahren. Und es war, glaube ich, auch ein Herzenswunsch von dir, mal mit ihm.
Ja.
Und das ist,
ist einfach fantastisch. Und diese Stimme ist so prägnant und einfach so super.
Es ist eine Stimme, die unglaublich glücklich macht. Und die werdet ihr hören beim nächsten Mal, wenn Thomas, Nikolai und Hennes Bender zusammen mit Santiago Ziesmer sprechen. Beim nächsten Mal in der nächsten Episode von Blühende Landschaften. Also, bis bald. Tschüss.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.